Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk bei Sport1. Wir sind aus unserer Sommerpause zurück. Wir haben uns lange Zeit genommen, aber jetzt ist es soweit. Die Handballsaison, sie hat ja schon begonnen mit dem Supercup am vergangenen Wochenende. Und da wollen wir natürlich jetzt mal ein bisschen drauf schauen, auf das, ja, was jetzt noch ansteht. Denn die Saison, wie gesagt, die stehen jetzt in den Startlöchern. Am heutigen Donnerstag geht's los mit den Männern und natürlich aber auch die Frauen, auf die wir in diesem Fall natürlich einen Blick werfen wollen. Mein Name ist Sebastian Minhoff und ich begrüße einen Mann an meiner Seite, der auf jeden Fall ein Experte ist, der den Handball schon sehr, sehr lange verfolgt, der selbst einen Podcast hat. Und ich freue mich, dass wir zum allerersten Mal jetzt auch zusammen einen Podcast aufnehmen. Liebe Grüße an Sascha Staat nach Dortmund. Servus, Sascha.
Hallo Sebastian, erstmal danke für die Einladung und ich freue mich, muss ich ehrlich zugeben, jetzt endlich wieder über Handball sprechen zu können. Die Saison kann starten und ich habe schon richtig Bock.
Ich auch, definitiv. Also der Supercup hat schon auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Das war schon echt ein richtig guter Auftakt, ein tolles Szenario drumherum, ausverkauftes Stadion in München. Also das hat schon richtig, richtig, richtig Lust auf mehr gemacht. Und wir wollen uns heute, ich habe es schon angekündigt, mit den Frauen beschäftigen, mit dem Frauenhandball. Und da, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, Sascha, müssen wir natürlich mit dem beschäftigen, was in den vergangenen Tagen und Wochen passiert ist. Denn es wurde extrem viel darüber gesprochen. Ich glaube, wir würden mal anfangen mit der Aussage von Bob Hanning, der gesagt hat, dass der Frauenhandball um 25 Jahre zurückliegt und sich nicht weiterentwickelt hat in dieser Zeit und da einfach viel Potenzial noch liegt. Es wurde viel über diese Aussage diskutiert. Christian Zeitz hat sich gemeldet, hat gesagt, das ist ein bisschen übertrieben sportlich, ja, aber sportlich hat sich es weiterentwickelt, aber marketingtechnisch ist noch Luft nach oben. Wie hast du das wahrgenommen, diese Diskussion und wie stehst du zu der Aussage von Bob Hanning?
Im Endeffekt muss ich zugeben, dass ich die Aussage von Bob Hanning gar nicht so falsch finde. Jetzt müssen wir aber natürlich auch einordnen, dass Bob jemand ist, der gerne mal ein bisschen überspitzt die Dinge formuliert. Das ist auch ganz normal. Und es gibt ja mit den Füchsen Berlin auch eine Frauenmannschaft seit einigen Jahren, die ambitioniert ist, zumindest mal den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Und deswegen hat er da vielleicht auch den ein oder anderen Einblick mehr als in der Vergangenheit. Der Fakt ist aber natürlich, wie Christian Zeitz das dann auch betont hat, auf dem Feld hat sich der Sport massiv weiterentwickelt. Die Spielerinnen sind schneller, sie sind fitter, sie sind trainierter, sie sind auch in Teilen besser ausgebildet. Aber ich glaube, die Aussage von Bob, die ging im Kern halt auf die Dinge, die neben der Platte passieren. Und da kann ich Ihnen schon generell zustimmen, dass der Frauenhandball da noch relativ viel Luft nach oben hat. Ich glaube, wir sprechen alle immer ganz oft über die Professionalisierung. Es wurden die Playoffs eingeführt, weil Ludwigsburg so dominant war. Jetzt gibt's die HB Ludwigsburg nicht mehr. Und jetzt kann man darüber diskutieren, braucht man die Playoffs unbedingt? Da gibt's ja dann auch unterschiedliche Meinungen, auch innerhalb der Vereine und auch bei den Trainerinnen und Trainern ist das ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Fakt ist aber, dass wir in der Vermarktung dieser Sportart, und damit meine ich jetzt auch dann wirklich explizit den Frauenhandball, noch viel tun müssen. Und wenn ich wir sage, dann schließe ich da alle Leute mit ein. Und es geht nicht immer dann nur auf die Leute zu schimpfen, die im Amt sind, sondern man muss natürlich dann auch selber seinen Beitrag leisten. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Wege. Und wenn wir das tun können, dann bin ich relativ überzeugt davon, dass diese tolle Sportart in den kommenden Jahren auch einen Schritt nach vorne machen wird. Dass sie das weiterhin tun muss, ist klar. Wir spielen teilweise weiterhin in Hallen, die nicht sonderlich schön sind. Das hat sich massiv gebessert in der Handball-Bundesliga Frauen. Aber ich glaube, dass die letzten Schritte da noch getan werden müssen. Ich denke auch an die Übertragung der Spiele. Es ist gut, dass wir mittlerweile alle Spiele sehen können. Aber ich denke, da können wir auch noch ein bisschen besser werden.
Du hast natürlich jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Ich glaube, du hast natürlich über ganz, ganz viel gesprochen. Das Thema natürlich Hallen. Ne? In diesem Jahr ist verpflichtend 2 Tribünen, 1500 Fassungsvermögen sollte es sein. Das bei einigen Vereinen nicht schaffen können. Wir wissen zum Beispiel beim HC Leipzig, dass sie es nicht geschafft haben. Es gibt auch andere Vereine, die diese beiden Auflagen nicht haben. Sie haben erstmal eine Ausnahmegenehmigung, sage ich jetzt letztlich mal, um das schaffen zu können. Ich meine, auch in Blomberg sind es auch keine 1500 Zuschauer, die dahin passen. Da ist es halt einfach letztlich eine bessere Sporthalle. Ich kenne das ja selbst. Ich habe ja selbst dort gespielt. Ich kenne die Ulmhalle in- und auswendig. Es ist halt einfach tagsüber oder bis während der Schulzeit ist es halt die normale Halle für den Schulsport, sage ich es mal so. Und dann halt entsprechend dann danach wird es dann für die Vereine genutzt, um entsprechend dort trainieren zu können und so. Also von daher, das ist halt, ich glaube, da ist ja der Sport natürlich auch gefragt, dass die Politik unterstützt, weil natürlich auch da, ne, sie können ja jetzt nicht einfach so sagen, ich baue jetzt mal eine Halle hin, das sind natürlich auch entsprechende Kosten. Aber die Frage ist halt, wie weit können sie das halt auch selbst forcieren? Ich meine, Sascha, du bist ja selbst in Dortmund, du weißt, du kennst ja auch die Diskussion in Dortmund, es ist ja ähnlich mit Wellighof, wo man jetzt ja irgendwie noch irgendwie Zuschauer gefunden hat, Zuschauerplätze, sage ich es jetzt mal so, um diese Marke zu knacken. Ist das ist das das größte Thema, womit man sich beschäftigen muss und wo man dann wirklich auch gucken muss, dass auch der, dass man die Politik mitnimmt, dass sie auch bereit ist zu sagen, okay, wir investieren halt eine gewisse Summe, weil wir halt wollen, dass natürlich auch weiterhin Profi-Handball der Frauen bei uns ist. Ich meine, Dortmund ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, weil es natürlich da viel mehr Sportarten gibt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Bensheim schaue, nach Zwickau, jetzt nach Blomberg, das sind halt natürlich die Vereine, die Aushängeschilder der Region wahrscheinlich, und die schaffen es ja auch teilweise halt nicht, diese Auflagen zu erfüllen.
Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie viele Vereine sind das denn jetzt in der ersten Liga mit 12 Mannschaften, bei denen diese Halle so nicht zur Verfügung steht. Du hast jetzt deine Heimhalle, so nenne ich es mal, in Blomberg angesprochen. Und ich finde schon, dass das eine vorzeigbare Halle ist. Es gab ja den Umbau und jetzt halt dann auch die Gegentribüne. Ja, sie haben ein bisschen zu wenig Fassungsvermögen und man kann vielleicht auch darüber diskutieren. Reicht nicht ein Fassungsvermögen von 1.000, 1.200 aus, muss es unbedingt 1.500 sein. Denn es geht ja primär um das TV-Bild und das, was man nach außen präsentiert. Und ich glaube, der Kern der ganzen Sache ist das Thema Vermarktung. Wie kann ich die Sportart nach außen präsentieren? Und dafür braucht es eben vernünftige Hallen. Die haben wir aktuell nicht in Leipzig, obwohl ich in der vergangenen Woche noch in Leipzig gewesen bin. Die Halle in der Brüderstraße, wo der HC Leipzig in der zweiten Liga gespielt hat, ist modernisiert worden vor einigen Jahren. Die ist absolut in Ordnung und reicht für die zweite Liga komplett aus. Leider fehlt da einfach nur eine Gegentribüne, sonst wäre das mehr als vorzeigbar. Das ist alles in Ordnung, wie das da vor Ort in Leipzig ist. Die haben auch genug Platz im Foyer für Essen und Getränke und für einen kleinen Fanshop und so weiter. Das ist alles ganz wunderbar, aber eben ein bisschen zu klein. Dann haben wir da hier in Dortmund das Problem, dass es auch eine alte Schulsporthalle ist. Das ist nicht mal eine modernisierte. Ich bring's mal auf den Punkt, die Halle ist eine Katastrophe. Und das kannst du im Endeffekt auch keinem präsentieren. Und wir sprechen ja hier von einem Champions-League-Teilnehmer. Wir sprechen nicht von irgendeiner Mannschaft, die vielleicht eine Fahrstuhlmannschaft ist und gegen den Abstieg spielt. Und dann haben wir noch das Problem der Halle in Bensheim. Da ist eigentlich, wenn die Halle voll ist, immer eine fantastische Stimmung, hitzige Atmosphäre. Genauso wie das beim Handball, ich sag mal, ein bisschen überspitzt formuliert, auf dem Dorf sein muss. Aber da fehlt dann auch die Gegentribüne. Die haben Tribünen an 3 von 4 Seiten, aber halt nicht gegenüber. Ist das im TV-Bild dann schön mit dieser Kamera, die über den Trainerbänken hängt? Nein, das ist nicht schön. Und ich denke, dass da noch ein bisschen was getan werden muss. Und ich hoffe, wenn wir in 5 Jahren miteinander sprechen und das aktuelle Abkommen gilt ja noch bis 2029, dass dann alle Bundesligisten entsprechende Hallen haben. In Dortmund soll und wird auch gebaut werden. Da bin ich diesmal von überzeugt, anders als in der Vergangenheit. Wie sich das dann in Bensheim entwickelt, ist nur schwer zu bewerten. Heidelberg ist nicht so weit weg, wo man eigentlich eine Bundesliga-taugliche Halle hätte. Kann man überlegen, ist die in Tacken zu groß? Sonst finde ich, sind alle Bundesligisten gut aufgestellt. Der Thüringer HC hat vor einigen Jahren ausgebaut. Metzing spielt jetzt in Tübingen. Oldenburg hat eine tolle Halle. Buxtehude hat eine neue Halle und so weiter und so fort. Also so schlecht ist es nicht. Aber um nochmal auf die Aussage von Bob Hanning zurückzukommen, ich glaube, es geht vielmehr um das Drumherum. Es geht darum, mehr Professionalität reinzubekommen, in die Geschäftsstellen noch mehr Geld zu investieren, in die Leute drumherum, weil das generiert am Ende auch wieder Geld und so wird das Produkt dann auch wieder besser.
Genau, und ich meine, wir reden ja auch bei den Männern auch noch ein bisschen drüber, dass auch da noch Marketingpotenzial auch schlummert, ne? Da gibt's ja auch verschiedenste Themen, wo man besser für Neuzugänge ankündigen kann und so weiter, nicht nur irgendwie so Grafik an Grafik geklatscht, sondern ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich fand die Vertragsverlängerung, wie sie von Gutjo Wolosigolson verkündet war, ich fand die irgendwie total clever Idee, auch wenn es mit wenig Aufwand betrieben worden ist. Es ist ja ganz cool gewesen, die da irgendwie durchs Bergische durchzufahren und dann sagen, ja, ich habe bis 29 Zeit. Und das war, also ich fand die Idee ganz cool gemacht und ich glaube, sowas, wenn man sowas versuchen kann, mit kleinen Mitteln, sage ich es mal so, kreative Ideen zu entwickeln, um da auch ja Aufmerksamkeit zu schaffen und vielleicht auch lustigen Content zu produzieren und dann zu schaffen, dass man da mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, ist eine Möglichkeit, aber ich bin halt bei dir, man muss es halt machen. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen so das große Thema gerade. Und natürlich jetzt kommt noch viel Unsicherheit mit da rein, dadurch, dass ja in der BHB den Grundlagenvertrag aufgekündigt hat mit der HBF und wo jetzt ja viel diskutiert wird, wie kann es jetzt weitergehen, soll es einen neuen geben, soll die HBF vielleicht unter dem Dach der HBL drunter kommen und von denen mitvermarktet werden, das ist ja auch noch so ein Thema, was jetzt, ja, ich glaube, eine Woche vor Saisonbeginn bekannt geworden ist und das ist natürlich auch nochmal so etwas, wo ich mir denke, so, das ist für den Sport ein Schlag, weil natürlich da eigentlich gesagt wird, ja, ihr macht zu wenig und ihr macht nicht gut genug und du dir jetzt halt die Frage stellen musst, okay, wie können wir halt entweder den DAB überzeugen, beziehungsweise halt dann mit der HBL zusammenarbeiten, weil ich meine, auch da Wir haben viele Männervereine, die haben kaum ein Frauenteam, beziehungsweise nicht nennenswert hoch, jetzt mal Füchse Berlin und Frisch auf Göpping außen vor genommen vielleicht, aber ansonsten sind die halt nicht wirklich sonderlich präsent, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich schon so ein Thema, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, Sascha, aber das ist schon natürlich für die Liga ein herber Rückschlag gewesen, dass es diese Kündigung gegeben hat.
Jetzt muss man natürlich überlegen, warum gab es diese Kündigung? Das liegt ja daran, dass der DHB mit der Entwicklung der Handball-Bundesliga-Frauen nicht ausreichend zufrieden ist. Sonst hätten sie ja gesagt, nee, kann so weiterlaufen, wie es aktuell ist. Das heißt ja auch nicht, dass nicht in dieser Konstellation weitergearbeitet wird. Der Grundlagenvertrag wurde gekündigt, aber trotzdem kann man sich ja vielleicht darauf einigen, weiter in Zukunft zusammenzuarbeiten. Trotzdem verstehe ich auch die Gedanken des DHB und ich verstehe auch die Unzufriedenheit in der Entwicklung. Ich glaube, dass an vielen, vielen Stellen noch Optimierungsbedarf vorhanden ist. Und ich glaube, dass das natürlich jetzt auch gemacht wurde, um den Druck ein bisschen zu erhöhen, damit einige Dinge vielleicht schneller funktionieren. Was aber nicht schneller funktionieren wird, und ich glaube, Sebastian, da sind wir uns auch einig, ist die Tatsache, dass durch einen neuen Grundlagenvertrag oder durch die HBL, die dann vielleicht die Dinge vermarktet, nicht garantiert ist, dass wir am Ende eine Situation haben, in der auf einmal in Bensheim eine neue Halle steht. Also das kann auch die HBL nicht organisieren. Dementsprechend muss man sich sehr gut überlegen oder vielleicht auch mal hinterfragen, welche Punkte sind denn da genau gemeint? Was möchten Sie besser vermarktet haben? Aber ich merke das jetzt auch anhand einiger Übertragungen, zum Beispiel der Finalserie. Das war ganz interessant. Das erste Spiel in Dortmund wurde kommentiert von den Dortmunder Kommentatoren. Das zweite Spiel, das war dann auch im Free-TV bei DF1 zu sehen. Das wurde dann aus dem Studio in München kommentiert. Und das dritte Spiel wurde dann wieder irgendwie von zu Hause kommentiert. Es waren jedes Mal unterschiedliche Kommentatoren. Irgendwas mit der Technik hat hier und da mal nicht funktioniert. Und nur eines der drei Spiele, und wir reden hier von den Finalspielen um die deutsche Meisterschaft, wurde aus der Halle kommentiert. Und ich finde, das wird den Spielerinnen nicht gerecht und es wird auch den Leuten nicht gerecht, die viele, viele Arbeitsstunden in diese Arbeit stecken, in die Handball-Bundesliga-Frauen. Und dann muss man sich vielleicht dann auch mal als Entscheidungsträger hinterfragen, warum das so war, warum man das vielleicht auch so ausgehandelt hat und warum man das aus meiner Sicht nicht sonderlich gut ausgehandelt hat, weil das ist schon etwas, was ich erwarte, wenn du eine Playoff-Finalserie hast, die so spannend war wie diese Serie zwischen Borussia Dortmund und der HSG Blomberg-Lippe. Wie toll wäre das gewesen, immer sehr hochwertig diese Spieler aus der Halle zu produzieren. Das hätten alle Beteiligten verdient, insbesondere die Spielerinnen. Und ich hoffe, dass sich vor allem in diesem Bereich ein bisschen was tut.
Ja, wünschenswert wäre es auf jeden Fall. Also, dass sich da noch ein bisschen was tut, dass man noch ein bisschen an arbeiten kann. Ich glaube, man kann auch ein Thema Highlights-Präsentation auf Social Media mit Sicherheit noch ein bisschen mehr machen. Das ist mir dann auch manchmal ein bisschen zu wenig jetzt auch verglichen mit den Männern, die ja bei deinen wirklich sehr, sehr prominent und auch mit vielen Highlights rund um den Spieltag und auch die ganze Woche eigentlich sehr, sehr gut versorgt sind. Und das fehlt mir halt manchmal so ein bisschen beim Frauenhandball. Und vielleicht sind da mal so Punkte, wo man jetzt mal rangehen kann und sich Gedanken machen kann, okay, was sind vielleicht Themen, wo wir uns einfach besser positionieren können, platzieren können, um dann wirklich auch den Frauensport voranzutreiben. Gleichzeitig aber auch, lass uns jetzt vielleicht sportlich werden, Sascha, ist natürlich auch die Frauen-Bundesliga in diesem Sommer. Viele Spielerinnen sind gegangen, beziehungsweise ist klar, dass sie gehen werden. Nike Kühne beispielsweise wird 2027 die Bundesliga verlassen, um nach Dänemark zu gehen. Nina Engel ist nicht mehr mit dabei. Also da gab es schon viele, viele Wechsel in vielen, vielen Vereinen, muss man wirklich so sagen, wenn man die Abgänge, Zugänge sieht, da sind es nicht wenige Vereine, die mindestens 6, 7 Abgänge haben und neue Spieler integrieren müssen. Das ist natürlich ein Riesenaufwand für die Vereine. Und das ist natürlich dann auch das Thema. Das ist ja natürlich dann, ja, wenn du halt deine Top-Spielerin nicht halten kannst, weil sie halt mit besseren Angeboten aus dem Ausland gelockt werden, dann wird es halt natürlich dann auch schwierig, Gesichter zu schaffen, wenn die halt nach, keine Ahnung, 2 Jahren, 3 Jahren wieder verschwinden und dann halt in Dänemark, Rumänien, Ungarn oder wo auch immer ihr Geld verdienen, weil sie halt einfach da Vollzeithandballerinnen sind. Und dann wird es natürlich schwierig, wirklich die Gesichter, die wir auch in der Nationalmannschaft gesehen haben, die Vize-Weltmeisterin geworden sind, wenn die halt die nicht in der deutschen Bundesliga spielen, dann wird es dann natürlich auch schwierig, da vernünftig auch die Liga zu vermarkten. Oder wie siehst du das?
Ja, Stars sind die Zugpferde einer jeden Liga. Das ist doch ganz normal. Und wenn wir darüber diskutieren, dann kann man vielleicht mal einen interessanten Vergleich ziehen. Wie viele Weltklasse-Spieler spielen denn in der Fußball-Bundesliga? Also Harry Kane ist definitiv einer. Michael Olise ist ein anderer. Und dann wird's auch schon eng, wenn du darüber sprichst, welche Spieler sind absolute Weltklasse und warum will die ganze Welt die Premier League sehen oder Barcelona oder Real Madrid oder vielleicht noch Paris Saint-Germain? Warum wollen die Leute nicht unbedingt die Bundesliga sehen? Das liegt an den Stars, die fehlen, an den Gesichtern. Und das ist in der Handball-Bundesliga Frauen auch ein bisschen so. Mit der Insolvenz der HB Ludwigsburg sind viele tolle Spielerinnen aus der Bundesliga weggegangen. Ich nenne da jetzt als Beispiel mal Xenia Smits, die nicht mehr mit dabei ist. Wir haben mit Gabriela Moreski vor ein paar Jahren eine Spielerin verloren, die zwar aus Brasilien kommt und deswegen keine deutsche Nationalspielerin ist, aber nach den Olympischen Spielen hatte die plötzlich über 300.000 Follower bei Instagram. Das ist natürlich auch ein Faustpfand, mit dem du arbeiten kannst. Und die Zeiten, dass viele Topstars in der Bundesliga gespielt haben, die sind vorbei. Ich verstehe auch den Drang der Spielerinnen, wie zum Beispiel einer Nina Engel, sich jetzt im Ausland zu versuchen. Die wird mit Gloria Bistrica Champions League spielen. Das wäre in Bensheim nie möglich gewesen. Für die Nationalmannschaft ist das sehr gut, aber für die Entwicklung der Liga ist das natürlich ein Problem.
Lass uns natürlich trotzdem über die Spielerinnen sprechen, die noch in der Bundesliga spielen und jetzt auch ein bisschen sportlich werden. Wir haben es ja schon gesehen, das Supercup, die HSG Blommenklippe hat sich im 7-Meter-Werfen, wo es erstmalig nach dem Unentschieden direkt zum 7-Meter-Werfen gekommen ist, durchgesetzt mit 26 zu 24. Es waren die beiden Mannschaften, die letztes Jahr in den Playoffs standen, wo es knapp gewesen ist. Auch in diesem Spiel war es entsprechend knapp. Mit welchem Gefühl bist du aus diesem Spiel rausgegangen? Weil ich meine, ich habe es gesehen, so die ersten 15 Minuten Dortmund, ein einziges Tor, war offensiv wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Trainer hat auch gedacht, es ist ohne Mut gespielt. Danach wurde es ein bisschen besser. Die HSG hat sich auch wiederum dann schwer getan in der zweiten Halbzeit offensiv, hat sich immer wieder reingefightet. Also so ein bisschen bin ich aus dem Spiel ausgegangen, so beide Teams haben noch ein bisschen Arbeit vor sich. Ich glaube, das ist noch nicht die Topform, die beide zeigen können, auch wenn natürlich Dortmund einen großen Unbruch hinter sich hat und die HSG relativ zusammengeblieben ist, aber ich glaube, beide müssen noch ein bisschen was tun, sage ich mal.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Umbruch in Dortmund so extrem groß ist, wenn in der Startformation 6 Spielerinnen stehen, die in der vergangenen Saison auch bei Borussia Dortmund gespielt haben. Das ist mir dann als Erklärung ein bisschen zu einfach, weil das ist die Formation, die in den ersten 15 Minuten nur ein Tor zustande gebracht hat. Und die einzige neue Spielerin in der Startformation, das war mit Ona Wege, die Linksaußen, die aus Blomberg gekommen ist, die ist einige Male sogar noch freigespielt worden und hat die Dinger da nicht reingemacht. Also da kann man eigentlich dann nicht davon sprechen, dass die Mannschaft noch zueinander finden muss. Das ist mir zu leicht als Erklärung und ich bin mir relativ sicher, beziehungsweise ich weiß es auch, dass die Spielerinnen von Borussia Dortmund überhaupt nicht zufrieden gewesen sind mit diesem Auftritt beim Supercup. Aber so viel besser war der Auftritt der HSG Blomberg-Lippe ja auch nicht. Weil die haben gegen diese Dortmunder Mannschaft, die in 15 Minuten nur einen Treffer erzielt hat, am Ende ja auch nur unentschieden gespielt nach 60 Minuten. Ich klammer jetzt das 7-Meter-Werfen bewusst mal aus, weil das fällt in so eine Bewertung nicht mit rein. Das macht deine Leistung über die 60 Minuten ja nicht besser oder schlechter, ob du dieses 7-Meter-Werfen gewinnst oder nicht. Aber ich war ein bisschen ernüchtert nach diesem Spiel, weil wir die Möglichkeit hatten oder die Spielerinnen die Möglichkeit hatten, Werbung zu machen für den Frauenhandball auf einer großen Bühne mit einer deutlich besseren Übertragung, mit wirklich viel Aufmerksamkeit in einer großen Halle mit vielen Zuschauern. Und ja, die waren vielleicht noch nicht alle in der Halle vor dem Spiel Füchse gegen Magdeburg. Aber trotzdem waren die Augen des deutschen Handballs zunächst mal auf dieses Spiel gerichtet, weil es war das erste in der neuen Saison, egal ob bei Männern und bei Frauen. Und ja, wir müssen ja ehrlich sein an der Stelle und das bitte ich mir nachzusehen, weil Kritik in Deutschland leider immer ein bisschen negativ behaftet ist. Aber ich glaube, dass alle, die da auf der Platte standen, mit der Leistung nicht wirklich zufrieden waren. Und das stieß meines Erachtens auch die HSG Blomberg-Lippe ein, die mit Nicole Roth eine fantastische Torwartleistung geboten haben. Aber es war auch bei Sarah Wachter auf der anderen Seite bei Borussia Dortmund so, die hat die in den Anfangsminuten im Spiel gehalten, weil es war jetzt nicht so, dass Blomberg mit 7 oder 8 Toren geführt hätte. Aber insgesamt erwarte ich von den beiden Champions League-Teilnehmern der Handball-Bundesliga Frauen, erwarte ich spielerisch ein bisschen mehr. Ich erwarte auch ein bisschen mehr Tempo. Tempospiel hat mir extrem gefehlt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es dauert jetzt noch eine Woche, dann spielen diese Mannschaften zum ersten Mal in dieser Saison in der Champions League. Blomberg mit der Premiere gegen Gloria Bistrica. Borussia Dortmund spielt gegen Esbjerg. Das sind zwei sehr, sehr starke Gegner, wo die deutschen Teams Außenseiter sind. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass sie ihre Spiele zum Saisonstart in der Bundesliga am Wochenende gewinnen werden. Aber da ist eine Leistungssteigerung auf jeden Fall nötig. Und eins ist ja auch klar, die haben jetzt keine Zeit. Also Blomberg spielt zum ersten Mal Champions League. Die haben jetzt Mittwoch, Samstag, bis die Europameisterschaft beginnt, mit einer Ausnahme, glaube ich. Und bei Borussia Dortmund ist ein neuer Trainer mit Kai Rothenpieler, der hat auch keine Zeit, weil es ist jetzt auch Mittwoch-Samstag. Also die Zeit drängt, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich bei dir. Also da war mir mit Sicherheit mehr möglich. Wie gesagt, es war jetzt mit Sicherheit kein Offensivfeuerwerk bei 22-22, wenn wir uns die Männer anschauen, wo es wirklich ein Schützenfest gewesen ist, was die SC Magdeburg da gezeigt hat mit 38 Hütten und auch die Füchse Berlin, die auch 31 erzielt haben, war das schon auf jeden Fall nochmal ein anderes Spiel. Da hat man vielleicht wirklich ein bisschen eine Chance liegen lassen. Wenn wir generell ansprechen, du hast es auch gesagt, Dortmund hat einen neuen Trainer, man möchte mehr auf Tempo setzen, man möchte eine aggressivere Abwehr stellen. Natürlich ist es so, bei Kai Rothenpieler, du hast ihn angesprochen, er hat bisher noch keine Erfahrung im Frauenhandball. Ist das für dich etwas Positives oder etwas Negatives oder ist es eigentlich egal? Ich meine, Trainer ist letztlich Trainer, ob er jetzt Männer trainiert hat oder Frauen trainiert hat. Und du hast ja mit Sicherheit auch schon ein paar Testspiele gesehen. Bist du mit dem, was er bisher mit seiner Mannschaft mitgegeben hat, so zufrieden, dass man sagt, okay, man erkennt ein bisschen andere Handschrift schon im Vergleich zu Henk Gröner vorher?
Nein. Ist die ehrliche Antwort an der Stelle. Ich war sehr erschrocken von der Leistung in dem Testspiel in Hasloch gegen Metz. Ja, da sprechen wir vom Champions-League-Sieger. Die haben aber ihre Nummer 1 Torhüterin verletzt gehabt. Die haben mit Sarah Buktit die beste Kreisläuferin der Welt verloren. Also vielleicht beste Kreisläuferin der Welt, aber Top 3 MVP im Champions-League-Final 4. Also da müssen wir nicht drüber reden, dass da auch noch nicht alle Mechanismen so funktionieren wie in der Vergangenheit. Und dieses Spiel wurde mit 29-48 verloren. Und nach dem Spiel in einer Halle, die einer Sauna glich, ist Metz noch Intervalle gelaufen. Und das, muss ich sagen, das hat mich mal wieder sehr beeindruckt. Und es zeigt halt auch den Unterschied auf zwischen der absoluten Spitzenklasse und dem, was wir aktuell in der Bundesliga haben. Ich glaube, dass Borussia Dortmund als Verein, diese Abteilung in diesem Verein, unglaublich viel Potenzial hat. Und eigentlich müsste es das Bestreben sein, auch irgendwann mal nach Budapest zu kommen und an diesem Champions League Final Four teilzunehmen. Das muss als Borussia Dortmund eigentlich die Ambition sein. Aber deine Frage war ja, bin ich zufrieden mit dem, was ich bislang gesehen habe? Und dann kann ich natürlich nach den Ergebnissen und auch nach dem Supercup nicht sagen, das war bislang etwas, was ja auf einem richtigen Weg ist, sagen wir mal so. Dafür habe ich auch zu wenig gesehen. Ich habe ein Testspiel gegen den HSV Grefrath aus der zweiten Liga gesehen, ein Testspiel gegen den Buxtehude SV, da hat man in der zweiten Hälfte extrem gut gespielt. Ich habe jetzt diesen Test gegen Metz gesehen, das war eine absolute Katastrophe, kann man ja nicht anders sagen, wenn man das Spiel mit fast 50 Gegentoren beendet, und eben den Supercup. Und ich glaube schon, dass dieser Kader in der Breite und auch in der Spitze der beste in der Bundesliga ist. Aber man muss sich schon die Frage stellen, warum diese Mannschaft nicht in der Lage ist, das auch auf die Platte zu bringen. Was sind die Gründe dafür und gelingt es Kai Rothenpieler in den kommenden Monaten dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft das dann endlich auch zeigt? Weil ich glaube, da sind einige fantastische Spielerinnen mit dabei, tolle junge Talente auch. Man hat jetzt mit Letizia Quist ja noch eine Spielerin für den rechten Rückraum verpflichtet, die aus meiner Sicht auch mit ihrer Art zu spielen sehr gut in diese Mannschaft passt und der Mannschaft auch noch was geben kann, was sie bislang noch nicht hatte, nämlich auch Tore aus der Distanz, weil die kommt mal eben problemlos über den Block. Oh, also ja. Das sind so Punkte. Und ja, Kai Rothenpieler, du sagst, das ist ja nicht so ein großer Unterschied, ob man Männer oder Frauen trainiert. Das sehe ich komplett anders, weil ich glaube, dass das schon eine andere Art Handball auch ist. Du siehst eben nicht so viele Tore aus der Distanz. Du musst eine Gruppe anders lenken und leiten als Trainer. Und wir dürfen nicht vergessen, Kai Rothenpieler hat auch 6 Jahre selber keine Mannschaft trainiert. Das ist das eine. Und er kennt auch sowohl als Trainer als auch als Spieler nicht diesen Rhythmus Mittwoch, Samstag. Auch er muss sich daran erst gewöhnen. Dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, den ich eben genannt habe. Die beiden Champions League Teilnehmer haben keine Zeit. Das wird auch für Steffen Bürkner in Blomberg eine Herausforderung werden. Wie machen wir das mit der Regeneration? Wann ist es richtig, nochmal ein hartes Training zu haben? Können wir das in der Saison überhaupt haben? Wie setze ich den Kader entsprechend ein? Das muss Bürkner lernen, das muss aber auch Kai Rothenpieler lernen. Und deswegen ist das in Dortmund bei den Erwartungen, die man auch im Umfeld hat, und das sind Titel, ist das keine leichte Aufgabe.
Das bestimmt nicht. Also ne, wir wissen alle, wie der Anspruch ist. Wir wissen alle, dass die Mannschaft oder dass der Verein ja schon mal ungeschlagen deutscher Meister geworden ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also entsprechend wissen wir auch, dass da natürlich, glaube ich, natürlich auch der Anspruch ist, idealerweise jedes Jahr, um die Meisterschaft mitzuspielen, beziehungsweise sich zu holen. Am besten war idealerweise noch den DRB-Pokal noch mit dazu. Also von da ist natürlich die HSG, wir haben sie jetzt schon kurz angesprochen, natürlich in einer anderen Situation. Jetzt sind sie mal von dem Jäger zum Gejagten geworden. Oder ich bin ja sehr gespannt, wie sie damit umgehen, mit dieser neuen Aufgabe. Natürlich ein großes Thema wird sein, dass natürlich Marlin Sandberg jetzt verletzungsbedingt mehrere Monate ausfallen wird. Das ist natürlich für den Kader schon noch so ein bisschen so ein Rückschlag. Hat leider eine Lungenembolie, wurde festgestellt, was natürlich im Profisport natürlich auch seine Zeit dauern wird, bis sie wieder voll belastbar ist, bis sie das natürlich sich davon erholt hat, bis das entsprechend wieder sie hundertprozentig topfit ist. Das wird der Mannschaft wehtun, weil natürlich auf der Position nicht mehr so viel da ist. Man guckt, glaube ich, gerade, ob man so ein bisschen so einen kurzfristigen Ersatz finden kann, aber auch das ist natürlich nicht so einfach, weil du natürlich normalerweise nicht damit rechnest, dass einer deiner wichtigsten Spielerinnen oder auch gerade im Kader dann noch irgendwie viel Platz ist, um noch was nachzubessern. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen das Thema sein. Ist der Kader der HSG breit genug, um halt dann diese Doppelbelastung ganz schnell hintereinander so wegzustecken? Und da bin ich in der Tat sehr gespannt, wie Steffen Birkner schafft. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie er diese Mannschaft aufgestellt hat. Es trägt komplett seine Handschrift. Da sind viele, viele tolle Spielerinnen mit dabei. Ne? Eine Nike Kühne, die da vorweggeht, die mit Sicherheit ihrem letzten Jahr in der Bundesliga nochmal alles reinlegen will, um der HSG vielleicht nochmal ein Erfolgserlebnis mitzugeben, jetzt mit dem ersten Supercup-Titel, vielleicht auch nochmal mit dem DRB-Pokal-Titel. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Traum, den sie auch persönlich hat. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das wird für die HSG gerade bis zur EM eine riesengroße Herausforderung sein. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie die mit dieser Mittwoch-Samstag-Belastung klarkommen, weil ich glaube, das können die nicht einfach so wegstecken mit dem Kader.
Das würde mich auch schwer wundern. Und da kommen wir nochmal zu dem Faktor Erfahrung. Kann man immer wieder drüber diskutieren. Es geht mir gar nicht um die Erfahrung in einzelnen Spielsituationen, sondern es geht mir um die Erfahrung im Umgang mit diesem Rhythmus. Und Nike Kühne ist die entscheidende Spielerin bei der HSG Blomberg-Lippe. Und wenn sie nicht auf der Platte steht, agiert diese Mannschaft anders. Das heißt, dieses Team muss relativ schnell lernen, auch innerhalb dieses Rhythmuses, ohne Nike Kühne auf dem gleichen Level weiterzuspielen wie mit ihr, weil sie ist ja dann auch im Sommer weg. Und ich würde aktuell nicht ausschließen, dass die HSG ihren Titel in der Bundesliga verteidigt, weil diese Mannschaft schon sehr eingespielt ist, viel Qualität hat und Steffen Birkner ein Trainer ist, der es schafft, die Mannschaft bis in die Haarspitzen zu motivieren. Denn ich glaube, das war auch der entscheidende Grund, warum sie in der vergangenen Saison den Titel gewonnen haben. Der Kader war nicht besser als der von Borussia Dortmund, wenn du dir die einzelnen Spielerinnen auf dem Papier ansiehst. Aber Steffen Birkner hat genau das geschafft, was er schaffen musste. Die Mannschaft war total gallig. Sie war eklig zu bespielen. Und er hat auch mal das ein oder andere taktische Mittel genutzt, was dann beim Gegner für Probleme gesorgt hat. Zum Beispiel in der Finalserie dann irgendwann auf 7-6 umzustellen oder Nike Kühne in der 5-1-Deckung auf der Spitze agieren zu lassen, was sie normalerweise überhaupt nicht macht. Aber damit haben sie Borussia Dortmund große Probleme bereitet. Und wenn Birkner in der Lage ist, auch in der Champions League vielleicht mal den einen oder anderen Gegner zu überraschen, kann das wieder eine sehr erfolgreiche Saison werden. Und Fakt ist aber auch, dass Kühne bei der Europameisterschaft wahrscheinlich so viel spielen wird bei einem Turnier, wie sie das bislang noch nicht getan hat. Einfach aufgrund der Tatsache, weil Aimé von Pereira ihre Karriere beendet hat. Das heißt, in der Defensive ist sie mehr gefordert. Xenia Smits, die ist jetzt gerade hochschwanger. Ich weiß nicht, wann das Kind zur Welt kommt, aber das ist ein knappes Zeitfenster dann bis zur Europameisterschaft. Und da ist ja auch fraglich, dass sie dann mit dabei ist. Also bedeutet das, Nike Kühne wird sehr, sehr viel spielen plus Champions League. Und das wird eine harte Nummer, in dem Kader dann dafür zu sorgen, dass man die Kräfte ausreichend verteilt und Nike Kühne nicht um Weihnachten herum ein Sauerstoffzelt gerne als Geschenk haben möchte, weil sie einfach völlig platt ist. Weil ich traue ihr zu, in dieser Saison noch mal einen richtigen Sprung zu machen, auch wenn sie die beste Spielerin der vergangenen Saison in der Bundesliga war. Aber sie ist über die Maßen talentiert. Und wenn sie weiter sehr ehrgeizig an sich arbeitet, dann kann sich Odense im Sommer 27 einfach auf eine fantastische Spielerin freuen, die dann vielleicht auch da schon sehr, sehr schnell den Unterschied auf allerhöchstem Niveau ausmachen kann.
Das ist auf jeden Fall auch für sie so ein bisschen eine Feuertaufe, ne? Weil Odense wird es ja in eine ähnliche Situation sein, dass sie Champions League spielt und Liga. Von daher ist es jetzt für sie schon mal so ein bisschen so eine Eingewöhnung, sage ich es jetzt mal so, in den Rhythmus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie damit umgeht, wie der ganze Verein damit mit umgehen wird. Und Sascha, wenn wir jetzt vielleicht weiterschauen, ich meine, wir haben jetzt über die beiden großen Favoriten auf die Meisterschaft gesprochen. Die Frage, die wir uns ja stellen, weil wenn wir uns die Playoffs anschauen, ist es ja so, dass wir in diesem Jahr eine dreigeteilte Playoffs-Serie haben. Die ersten 4, 5 bis 8 und dann die letzten 4. Was dann, also ich prinzipiell irgendwie nicht so gut finde, weil ich meine, warum spielst du eine Playoff-Situation 5 bis 8? Entweder machst du 1 bis 8 Meisterschaft oder machst du wie im letzten Saison, wo du 1 und 4 Meisterschaft hast und der Rest spielt dann irgendwie weiter aus. Kann man gerne mit Sicherheit drüber diskutieren. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist, aber die Frage ist ja trotzdem, wer kann Dortmund und Blomberg herausfordern?
Ja, ich finde das mit diesem System auch nicht optimal gelöst. Das soll natürlich dafür sorgen, dass jede Mannschaft ausreichend Spieler hat, dass jede Mannschaft in eine Playoff-Situation kommt. Ich hätte es vielleicht interessanter gefunden, wenn du 12 Mannschaften hast, nach der Hin- und Rückrunde nochmal die Liga sozusagen zu teilen in die erste 6 und zweite 6 und die dann nochmal Hin- und Rückspieler austragen zu lassen. Und dann kannst du ja anhand der Tabellensituation den Spielplan auch so gestalten, dass du am Ende die entscheidenden Spiele um die Titel hast, weil darum geht es ja dann auch wieder in der Vermarktung, unser Eingangsthema. Ja. Aber wer kann Borussia Dortmund und vor allem der HSG Blomberg-Lippe gefährlich werden? Ich denke, das ist der Thüringer HC. Der Thüringer HC hat wirklich einen richtigen Umbruch hinter sich. Aber Herbert Müller ist halt auch ein Trainer, den man nie unterschätzen darf. Er hat in der vergangenen Saison wieder das Finale in der European League erreicht. Da hat er vor in der Saison die European League gewonnen. Das war der erste Titel des Thüringer HC seit vielen Jahren. Er ist der Trainer mit den meisten deutschen Meistertiteln in der Geschichte, nämlich 10. Und die gewinnst du nicht, wenn du nicht weißt, was du tust. Und er hat jetzt sein System von einem System, das sehr auf Johanna Reichert ausgelegt war, die ja auch die Liga verlassen hat in Richtung Bystrica, umgestellt. Er möchte mehr auf Durchbrüche gehen. Und da wird sich zeigen, wie schnell und gut das funktioniert. Und wenn das schnell und gut funktioniert, dann ist der Thüringer HC definitiv auch ein Titelkandidat. Aber, und das ist das Entscheidende bei Playoffs, es muss ja nicht mal sofort funktionieren. Der hat tatsächlich Zeit, dass das dann erst im April und Mai funktioniert, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht. Und wenn dann die ganze Nummer läuft, dann glaube ich, ist der Thüringer HC extrem ernst zu nehmen.
Ja, ich glaube, 8 Neuzugänge haben sie ja, glaube ich, wenn ich es mir nicht richtig gezählt habe. Also ein riesengroßer Umbruch, aber du sagst es halt, Herbert Müller ist halt, der ist halt ein Trainerfuchs und der findet halt immer irgendwo Spieler, wo wir uns alle fragen, wie schafft er das? Und am Ende ist es ja mit Johanna Reichert auch so gewesen. Sie war in Österreich und ist dann in Thüringen zu einem Star geworden, der jetzt zu einem der besten Vereine gehen kann, in Bystrica, wo sie Champions League spielen kann, wo sie sich auf höchstem Niveau präsentieren kann, wo wir wahrscheinlich, als sie damals zum THC gekommen ist, gesagt haben, okay, gut, vielleicht, aber da muss schon alles gut laufen, aber sie ist halt einfach natürlich unter ihm gewachsen und zu einer ganz, ganz wichtigen Spielerin geworden, einer der auch Gesichter dieser Liga, das muss man auch sagen, auf jeden Fall, und deswegen bin ich sehr gespannt, wer von diesen Neuzugängen wirklich vielleicht jemand sein kann, über den wir dann in 2 Jahren in einer ähnlichen Situation drüber reden, wer so diesen nächsten Schritt machen kann, wer dann wirklich vielleicht auch da wieder zu einem absoluten Top-Team geht oder dann vielleicht dann, wenn die Liga sich so weit weiterentwickelt hat, vielleicht auch da einfach bleibt, weil sie feststellt, okay, die Bundesliga ist vielleicht doch besser geworden, die Qualität ist besser geworden, die Vermarktung besser, ich kann ja ein bisschen auch gutes Geld verdienen. Aber ja, das ist der THC ist halt Herbert Müller und der findet da immer irgendwie eine Lösung. Hört sich halt blöd an, aber ist halt irgendwie so.
Ja, da ist halt auch sehr viel Kompetenz. Das muss man einfach sagen, ja. Und jetzt kann man über die Art und Weise, wie er trainieren lässt und wie emotional er auch an der Seitenlinie ist, immer hin und her diskutieren. Aber die Spielerinnen gehen für ihn in der Regel durchs Feuer. Und er und Steffen Bürkner ähneln sich ja dann auch, was das angeht. Sie haben einige Spielerinnen, also gleich 3 Stück vom Buxtehuder SV geholt mit Jolina Hunstock, eine Kreisläuferin, die, glaube ich, wie gemacht ist für das System von Herbert Müller. Mit Sabrina Tröster aus Metzingen, eine, ich sag mal so, Halbnationalspielerin auf der Rechtsaußenposition. Und sie haben mit Luka Cikos aus Ungarn eine Spielerin geholt, die sehr interessant ist. Das ist so mein Tipp für die Spielerin, auf die wir uns vielleicht am meisten freuen können in der neuen Saison in der Bundesliga, wenn wir jetzt mal von den ganzen U20-Weltmeisterinnen absehen, die wir jetzt mit dabei haben werden, was ja fantastisch ist. Da freue ich mich extrem drauf, diese ganzen jungen Mädels spielen zu sehen und ihre Entwicklung zu sehen, dann auch in der ersten Liga. Aber für mich ist der Thüringer HC auch aufgrund der Atmosphäre in der Salzer Halle immer ein Kandidat für die vorderen Plätze. Und nochmal, das Playoff-System kommt in diesem Jahr Herbert Müller besonders entgegen. Und ich glaube, dass die eine gute Saison spielen werden.
Das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen, einfach weil wir Herbert Müller kennen und wir wissen, wie viel er aus wenig machen kann. So ist es richtig. Ja, genau. Lass uns auf die HSG Bensheim-Auerbach zu sprechen kommen. Vierter im letzten Jahr gewesen, mit Spiel um Platz 3 gegen THC knapp verloren. Wenn ich mir da anschaue, wer da weggegangen sind, da sind viele, viele Gesichter. Ne? Sei es eine Lisa Friedberger beispielsweise, eine Nina Engel, eine Vanessa Fair, eine Nadja Irons, die auch noch zum Ende hin gespielt hat, ihre Karriere beendet hat mittlerweile. Da ist schon auch viel Substanz verloren gegangen. Dazu die Thematik Halle, wir hatten es schon ein bisschen auch kurz erwähnt. Was traust du denn der HSG in diesem Jahr zu? Können sie diese Abgänge kompensieren oder wird das eine Saison, wo es eine Übergangssaison ist, so ein bisschen?
Ja, so halb. Also sie haben sehr viel Qualität auch verloren. Nicht nur Namen oder Gesichter, sondern auch Qualität. Aber die Berger ist auch weg. Mareike Thomeyer ist gegangen. Also da ist eine komplette erste Sieben weggefallen, würde ich jetzt mal behaupten, die durchaus Qualität hat. Die ein oder andere hat ja in der vergangenen Saison gar nicht gespielt. Kim Irion ist Mutter geworden und deswegen stand sie auch gar nicht zur Verfügung. Aber trotzdem sind da sehr, sehr viele gute Spielerinnen weggegangen. Und Ilka Fickinger muss gucken, dass diese Mannschaft sich auch relativ schnell findet. Sie haben, wie ich finde, interessante Spielerinnen geholt. Chiara Rohr auf der Linksaußenposition, eine der U20-Weltmeisterinnen, spielt aber auch das erste Mal in ihrer Karriere nur gegen Erwachsene. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Also die hat noch kein Zweitligaspiel in ihrem Leben gemacht und die hat noch kein Erstligaspiel in ihrem Leben gemacht. Sie hat schon A-Länderspiele, kurioserweise, aber noch nie in der ersten oder zweiten Liga gespielt. Kara Reuthal finde ich eine sehr interessante Spielerin, die aus Halle-Neustadt gekommen ist, die mir da eigentlich immer sehr gut gefallen hat. Für mich war das die beste Spielerin in Halle-Neustadt. Ich glaube, dass sie sich da richtig gut verstärkt haben. Mit Melanie Halter kommt eine Torhüterin, ursprünglich aus Frankreich, die jetzt aus Ungarn nach Bensheim gewechselt ist, die zum ersten Mal seit langer Zeit angeblich richtig gesund und fit ist. Und ich glaube, dass sie auch, wenn sie schnell in Form kommt, dieser Mannschaft extrem weiterhelfen kann. Ich finde nämlich, dass das dann eine Verbesserung auf der Torhüterposition ist, wenn die Form stimmt. Weil ich glaube, dass sie mehr Potenzial hat als die Torhüterinnen, die vorher dort gespielt haben, wie zum Beispiel Vanessa Fair. Und ja, sie sind aus meiner Sicht einen Tacken schlechter, weil sie halt viele neue Spielerinnen haben und viel Qualität verloren haben. Es kann für den vierten Platz reichen und damit für die Playoffs um den Titel, aber eine sichere Sache ist das aus meiner Sicht nicht.
Genau, das würde ich auch sagen, weil was wir auch gehört haben, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich hatte es irgendwo gelesen, da er meinte, dass hinter Dortmund und Blomberg das sehr, sehr offenes Feld ist, weil es eine extrem enge Liga ist. Ich glaube, es war sogar Thomas Zeitz von der Sportunion Neckarsulm, ich glaube, er war es sogar, der das gesagt hatte, dass es extrem enges Feld zusammen ist, dass viele Teams da ungefähr auf einem Level sich befinden. Ich weiß nicht, Sascha, wie du das wahrnimmst, natürlich auch da, weil den Verein natürlich auch Wechsel gegeben hat, ne, Buxtehude mit einem neuen Trainer beispielsweise, Oldenburg mit neuen Spielerinnen, Sportunion Neckarsulm mit neuen Spielerinnen, also da gibt's auch schon natürlich neue Gesichter, sage ich jetzt mal so, vielleicht nicht in dem groben Maße so einen großen Umbruch, aber auch da muss man sich natürlich ein bisschen erst wieder reinfinden. Glaubst du, dass das dahinter, also wirklich nur diesen ersten zwei oder vielleicht hinter den ersten dreien ein extrem enges Rennen werden wird zwischen Buxtehude, Sachsen-Zwickau vielleicht noch und den anderen Teams?
Ich glaube, dass man sehr wenig wird vorhersagen können. Ich glaube, dass viele Spiele so offen sind wie seit Jahren nicht mehr, dass man einfach nicht weiß, was passiert denn da genau, wie wird sich das dann weiterentwickeln. Und ich denke schon, dass einige Mannschaften überraschen werden, vielleicht in die eine als auch in die andere Richtung, dass einzelne Spiele unvorhersehbar sein werden, so extrem wie lange nicht. Weil du musst ja nur mal anschauen, wer am ersten Spieltag gegeneinander spielt. Da sind natürlich schon Spiele mit dabei, da weißt du nicht, wie es ausgeht. Und wir haben einen Faktor, den wir in der Handball-Bundesliga Frauen nicht unterschätzen dürfen. Das ist der Faktor Distanz. Wenn der BSV Sachsen-Zwickau zu einem Auswärtsspiel bei Frisch auf Göppingen fährt, dann ist das keine Fahrt von anderthalb Stunden, sondern die Nummer zieht sich. Und man muss sich dann schon fragen, wie es überhaupt möglich ist, dann Leistungssport auf höchstem Niveau betreiben zu können. Und ich habe sehr großen Respekt vor den Spielerinnen, die das dann immer wieder und regelmäßig schaffen. Aber eigentlich ist das ja gar nicht vertretbar, rein sportlich. Und was die Regeneration angeht, ist das insgesamt eine absolute Katastrophe. Also überleg mal, du musst jetzt irgendwie 6-7 Stunden mit dem Auto unterwegs sein. Klar, du sitzt dann vielleicht nicht hinterm Steuer, das machen die Spielerinnen ja auch nicht, die fahren nicht, sondern sie fahren nur mit. Aber du bist dann träge, du bist dann müde, dann kommst du in der Halle, da musst du Leistung bringen und dann fährst du nochmal 6-7 Stunden zurück. Also das ist wirklich heftig und da kann ich nur den Hut ziehen, vor allen Spielerinnen, die sich das antun sozusagen, weil ja, wir haben eben über die Rahmenbedingungen ein bisschen gesprochen, ne? Das ist einfach echt schwer. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Partien einfach schwer vorherzusehen sind.
Ja, das würde ich auch sagen. Also es ist natürlich, ich meine, es ist nicht so, dass sie den Luxus haben, wie bei den Männern vielleicht irgendwie tags vorher anzureisen, sich so ein Hotel Übernachtung zu leisten und dann am nächsten Tag ausgeruht hinzugehen, sondern dass natürlich auch da ein Budget, was du dir Gedanken machen musst, wo natürlich auch Vereine, die vielleicht auch die gewissen Auflagen nicht erreichen können. Wir haben es im Thema schon gehabt mit den Hallenauflagen, die da sind, wo dann Strafzahlungen aufeinander zukommen, was auch nicht wenig Geld ist, die Vereine dort leisten müssen. Und da so dicke sind die Budgets dann auch nicht, dass man sagt, okay, gut, ich fahre jetzt zu jedem Spiel den Tag vorher an, mach's mir da gemütlich und geh dann am nächsten Tag entspannt zum Spiel. So, also von daher, das wird es mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie die Unterschiede dann zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen bei gewissen Teams sein werden, wie sie damit umgehen mit dieser Situation, weil natürlich klar, in diesem Jahr es sehr, sehr eng sein kann und dass es wirklich vielleicht dann Möglichkeiten halt gibt, ne, vielleicht dann mal Richtung Platz 4, Platz 5 zu schielen, dass man da vielleicht wirklich dann oben angreifen kann und dann vielleicht ein bisschen was ärgern kann, wenn das dann passt. Weil ich meine, ich habe es ja gesehen, die HSG Blomberg-Lippe hat, ich glaube, in den letzten 2 Jahren ein Bundesliga-Heimspiel verloren, das war gegen Ludwigsburg. Also von daher kann wirklich so eine Heimmacht oder so ein, ne, daheim zu spielen wirklich nochmal ein Faktor sein, dass du da, wenn du dich gut wohlfühlst, eine gute Stimmung hast, einen guten Hexenkessel aufbauen kannst, dass das in diesen Rennen und diesen engen Rennen um die Plätze dahinter schon noch ein Faustpfand werden kann. Und da ist natürlich dann das Stadion oder die Halle natürlich ganz, ganz wichtig. Und dann werden wir natürlich dann schauen, wer halt es schafft, die Fans am besten zu mobilisieren, einen Hexenkessel zu produzieren. Weil ich glaube, sagt, da bist du bei mir dabei. Also ich glaube, diese Heimspiele werden gerade in diesen direkten Duellen noch mal wichtiger, als sie sowieso schon sind.
Absolut. Und da kommen wir wieder auf den Faktor zurück, den ich gerade angesprochen habe. Wenn du einige Stunden im Bus gesessen hast, also kannst du dir mal überlegen, von Buxtehude nach Neckarsulm ist auch ewig. Zwickau hat gefühlt, bis auf Leipzig und Halle, nur Spiele, die weit entfernt sind. Da Thüringen geht noch einigermaßen. Aber ich bin Ende der vergangenen Saison mal nach Zwickau gefahren, aus Dortmund. Und ich habe mich gefreut, als ich dann endlich angekommen bin. Also das ist eine Distanz, ja. Und das geht ja nicht spurlos an dir vorbei. Und natürlich, du hast es gerade gesagt, das ist finanziell für die Vereine nicht möglich. Eigentlich müssten sie einen Tag vorher anreisen, um optimale Bedingungen für die Spielerinnen zu schaffen. Das geht halt nicht. Und ja, das macht es gerade auswärts so schwer, insbesondere wenn dann in der Halle, wie fast überall eigentlich, eine hitzige Atmosphäre herrscht, weil es halt in der Regel engere, kleine Hallen sind. Und daher sehen wir normalerweise, bis auf die Favoriten, wenn sie auswärts antreten, sehr, sehr viele Heimsiege.
Wo ist denn eine Mannschaft, lass uns vielleicht mal über noch andere Teams sprechen, auf die du dich besonders drauf freust, wo du sagst, okay, das könnte vielleicht eine positive Überraschung werden, wo wir am Ende sagen, hey, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt so absehbar.
Also ich freue mich generell auf den HC Leipzig, weil ich ja, wie erwähnt, in der vergangenen Woche da vor Ort gewesen bin, um mit den 5 U20-Weltmeisterinnen ein paar längere Interviews zu führen. Ich freue mich darauf, diese Spielerinnen in der ersten Liga zu sehen. Es wird interessant sein, ob sie in der Lage sind, auch die Leistung, die sie bei der U20-Weltmeisterschaft gezeigt haben, auf die Bundesliga zu übertragen. Sie hatten eine harte Phase in der Rückrunde, weil nach der Hinrunde der zweiten Liga in der Vorsaison alle gedacht haben, die steigen auf jeden Fall ganz easy auf. Und dann haben die auf einmal gemerkt, jetzt ist ja Druck. Jetzt müssen wir diesem Druck irgendwie widerstehen. Sie haben dann einen Mentaltrainer zur Seite gestellt bekommen, der ihnen geholfen hat, das Ganze mal auch einzuordnen. Alles, was bei zum Beispiel Social Media passiert, was in der Presse steht, was die Leute drumherum sagen, dass sie das ausblenden müssen. Das haben sie geschafft und haben dann auf der letzten Rille, sage ich mal, den Aufstieg in die erste Liga hinbekommen. Aber sie waren halt auch die beste Mannschaft in der zweiten Liga. Und die spielen fast alle auf unterschiedlichen Positionen, diese U20-Weltmeisterin. Deswegen werden die viel Spielzeit bekommen. Und ich freue mich auf diese Mannschaft sehr. Trotzdem wird es da extrem schwer, weil sie insbesondere auf der Torhüter-Position nicht die Qualität haben. Und ich glaube, das ist die wichtigste Position für jeden Aufsteiger, wenn er drinbleiben will. Wenn sie eine extrem gute Torhüterin haben, sind die Chancen schon mal deutlich besser, nicht wieder abzusteigen. Sie haben natürlich dann den Vorteil, dass sie immer noch die Playdowns in der Hinterhand haben und wissen, okay, ja, wir können hinten vielleicht noch die Spiele gewinnen, wenn wir uns an das Tempo, an die Physis gewöhnt haben. Und sie haben ja dann auch eher Gegner auf Augenhöhe. Sie haben nicht die Gegner, gegen die sie überhaupt gar keine Chance haben oder vielleicht nur geringe Chancen wie Dortmund oder Blomberg oder den Thüringer HC. Also ich freue mich sehr auf den HC Leipzig und ich bin sehr gespannt, was Metzing machen wird in der kommenden Saison. Es gibt einige Experten, die eine hohe Meinung haben von der Konstellation dort, auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der Liga. Aber die Frage vorher war ja, wie ist etwas vorhersehbar? Und ich bleibe dabei, es gibt kaum eine Liga, die so wenig vorhersehbar ist wie diese Liga ab Platz 4. Also es ist wirklich extrem schwer, weil wir haben eben darüber gesprochen, wie ist das, wenn du von weiß ich nicht wo nach Neckarsulm fährst oder nach Metzingen. Jetzt müssen wir darüber reden, wie lange dauert das, nach Leipzig zu fahren. Ich habe von Dortmund nach Leipzig, und da war eigentlich kaum Verkehr, 5 Stunden gebraucht. Dann überleg mal, wie lange der Bus aus Metzingen unterwegs ist, wie lange der Bus aus Buxtehude unterwegs ist. Und dann müssen die da erstmal Leistung bringen. Und alle denken, dass diese Mannschaft ja gewinnt, weil die sind nicht der Aufsteiger, sondern die sind eigentlich der Favorit in diesem Spiel. Das finde ich immer ultra interessant zu beobachten. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich glaube, ich werde so viele Spiele gucken wie nie zuvor in der Handball-Bundesliga Frauen, weil es mich einfach unglaublich interessiert.
Ja, also ich kann es dir sagen, also ich wohne ja ein bisschen in der Nähe von Neckarsulm, jetzt bei Schwäbisch Gmünd, und ich weiß, als meine Verlobten und ich Richtung, wir waren oben an der Ostsee, haben auch einen Halt dann in Leipzig gemacht, auf dem Rückweg. Als wir haben, ich glaube, lass mich lügen, die Autobahnen waren frei, aber man musste trotzdem um Nürnberg drumherum, wir haben, glaube ich, mit dem Auto 4 Stunden gebraucht. So, und dann überleg mal, Neckarsulm ist ein bisschen weiter, okay, du kannst die Autobahn natürlich dann weiterfahren entsprechend und musst nicht um die A7 dann runterfahren, aber auch da brauchst auch nochmal locker von dem Autobahnkreuz locker nochmal mit dem Auto 1 Stunde nach Neckarsulm und dann mit dem Bus rechnen dann noch ein bisschen drauf, weil natürlich du kannst nicht so schnell fahren wie mit dem Auto. Also das ist eine weite Reise, die die auf jeden Fall da vor sich nehmen müssen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Teams damit umgehen können, ob sie da auch vielleicht, wie das einfach funktionieren wird. Weil wie gesagt, ne, weite Reisen und dann entsprechend fit rauszugehen und schnell möglich diese, ich will jetzt nicht sagen, Koller irgendwie vom Bus loszuwerden, aber es ist natürlich schon was anderes, halt, wenn du halt die ganze Zeit halt sitzt, dich nicht so viel bewegen kannst, nicht so viel aktiv sein kannst, als wenn du sagst, okay, hey, ich schlafe nachts vorher da, dann kann ich morgens eine Aktivierung machen, esse dann nochmal eine Kleinigkeit und gehe dann Richtung Halle. So ist das schon natürlich ein entscheidender Unterschied, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das werden wird, weil, wie gesagt, es ist vieles möglich. Ich glaube, das kann sehr, sehr spannend insgesamt zu beobachten sein, weil wir natürlich auch viele junge Spielerinnen mit dabei haben, nicht nur Leipzig, wo U20-Nationalspielerinnen, sondern auch andere Vereine, die da auch drauf setzen. Teilweise mit Sicherheit, weil auch gute Spielerinnen mit dabei sind, vielleicht manchmal auch ein bisschen aus der Not geboren, weil man vielleicht auch nichts anderes findet, sage ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise halt vielleicht nicht sich teurere Spielerinnen oder bessere Spielerinnen, gestandene Spielerinnen leisten kann finanziell. Aber ich glaube, dass wir da auch gerade im Frauenhandball jetzt mit den Erfolgen der Nationalmannschaften, der U-Nationalmannschaften auch in den letzten 1-2 Jahren dann noch viele spannende Talente rauskommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sie sich halt präsentieren werden, weil das ja prinzipiell die nächste Garde ist, sage ich es mal so, für die deutsche Nationalmannschaft und die sich ja da empfehlen können für den Markus Gaugisch und zeigen können, hey, wir sind vielleicht auch noch jemand, die du uns in den nächsten 2-3 Jahren auf jeden Fall auf der Liste haben solltest, wenn es um die Vergabe von Kaderplätzen für EM, WM oder auch Olympia geht.
Markus Gaugisch war ja auch Teil der Delegation der U20-Nationalmannschaft jetzt bei der Weltmeisterschaft in China und hat sich das vor Ort alles angesehen und eng begleitet und hat ja schon nicht nur einige Spielerinnen auf dem Zettel, sondern ein paar auch schon nominiert. Ich habe eben Chiara Rohr angesprochen, aber sie ist ja nicht die einzige gewesen von den ganz Jungen, die mit dabei gewesen sind. Jana Walter auf rechts außen ist sicherlich eine Kandidatin, da relativ schnell einen Sprung zu machen, weil die Breite auf der Position nicht so hoch ist. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen leichter. Wir haben in Dortmund mit Lara Egeling eine fantastische junge Linksaußen. Ich habe Chiara Rohr schon angesprochen in Bensheim, die jetzt dann ja auch vielleicht European League spielen wird, je nachdem, wie weit es für Bensheim da auch geht. Lara Egeling war im Playoff-Team der Woche in der Champions League. Also die hat auch gut was drauf und hat ja dann im Supercup mit ihren 19 Jahren ist sie, glaube ich, immer noch, hat sie dann den entscheidenden Treffer zur Verlängerung gemacht. Und ja, das war auch eine hohe Drucksituation und das sah ganz eiskalt und locker bei ihr aus, wie so oft. Und das beeindruckt mich immer wieder sehr. Ich habe die anderen Leipzigerinnen noch gar nicht genannt, mit Marlene Tucholke, natürlich eine Spielerin, auf der viel lasten wird in Leipzig auf der Rückraum-Linksposition. Sie hat mit Emma Niemann jetzt aus Hannover noch eine zweite dazu bekommen. Laura Glocke am Kreis, mega interessant, weil sie auch sehr, sehr abwehrstark ist. Da freue ich mich auf diesen Innenblock Tucholke, Glocke. zu sehen, wie sie sind sie in der Lage, gegen Spielerinnen zu agieren, die deutlich mehr Erfahrung haben, die auch deutlich mehr Qualität haben als das, was die Spielerinnen bislang gegen sie auf die Platte bringen konnten. Ruslana Litwinow beim Buxtehude SV ist eine Spielerin, die meines Erachtens gemacht ist, in den nächsten Jahren dafür komplett durch die Decke zu gehen, wenn sie hart an sich arbeitet und wenn sie in der Lage ist, sich zu fokussieren, ausreichend zu fokussieren auf die wichtigsten Dinge, glaube ich, dass ihr eine ganz, ganz große Karriere bevorsteht. Denn sie hat etwas, was man nicht lernen kann, glaube ich. Das ist eine Form von Intuition auf dem Spielfeld, Dinge zu erkennen und zu spüren. Und sie ist auch eine ganz fiese Abwehrspielerin. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die man nur selten hat, gerade auf dieser Position. Sie spielt ja Rückraum Mitte, kann aber auch auf den anderen Rückraumpositionen spielen. Ist jetzt nicht so die klassische Shooterin, ganz im Gegenteil. Sie kommt eher über die Durchbrüche, aber sie erkennt auch die Lücken extrem gut. Und die hat auch gefühlt keine Angst vor Schmerzen. Und wenn sie das alles weiterentwickeln kann, ihren Schlagwurf vor allem, weil sie braucht noch eine gute Wurfvariante, dass sie gefährlich ist aus der Mitte, sonst funktioniert das international nicht, dann wird sie in den nächsten 2 Jahren in der Champions League spielen. Das ist meine Prognose.
Und Buxtehude ja ganz generell auch ganz viele junge Spielerinnen. Ich glaube, 11 Spielerinnen unter 23, glaube ich. Also da eine junge Mannschaft, die sich da beweisen kann, beweisen will. Und da sind wir mal sehr, sehr gespannt drauf, ja, wie es am Ende laufen wird, wie die Ergebnisse sind, wie wichtig der Thema Heimfaktor ist. Und Sascha, ich glaube, du möchtest noch was ergänzen auf jeden Fall.
Ja, sie haben mit Jonas Schlender vom HSV Grefrath einen Trainer bekommen, der es geschafft hat, in Solingen einen attraktiven Handball spielen zu lassen mit vielen jungen Spielerinnen. Einen schnellen Handball, der die Leute total begeistert hat. Und deswegen auch hier vielleicht der Vorteil dieses Playoff-Systems. Die werden auch noch brauchen, sich zu finden mit dem neuen Trainer. Das sah in der zweiten Hälfte in diesem Testspiel vor gut einem Monat in Dortmund nicht so gut aus. Er hat auch in dem Spiel früh eine Auszeit genommen. Und weil natürlich da keine laute Musik war und Beschallung und nur ein paar Zuschauer, konnte man auch hören, dass er wenig begeistert war. Aber ich glaube, dass er in der Lage sein wird, sehr schnell eine gute Mannschaft zu formen. Die haben in der Spitze natürlich nicht diese Qualität im Kader. Aber vielleicht könnte der Buxtehude SV die positive Überraschung dieser Saison werden. Auch wenn ich weiß, dass da im Umfeld einige Leute Angst davor haben, dass man absteigen könnte. Das wird meines Erachtens dem Buxtehude SV nicht passieren.
Dann lass uns vielleicht zum Abschluss, Sascha, noch Tipps abgeben. Ich lasse dich nicht ohne einen Meistertipp hier raus. Ich glaube, den musst du mir geben.
Ja, ich gehe mit dem Gejagten, weil ich glaube, dass die HSG Blomberg-Lippe zu den Playoffs wieder erholter sein wird. Ich denke nicht, dass sie es schaffen werden, in die Playoffs der Champions League einzuziehen. Ich glaube, das wird Borussia Dortmund schaffen. Das heißt, der BVB wird da 2 Spiele mehr haben. Das ist ein Punkt. Und dadurch kann sich vielleicht Nike Kühne auch ein bisschen mehr erholen, weil sie früher in der Saison keine englischen Wochen mehr hat. Und die Heimstärke von Blomberg ist natürlich phänomenal. Das bedeutet, wenn sie in der Liga in der Lage sind, ihre Heimspiele zu gewinnen, haben sie auch sehr große Chancen, wieder auf dem ersten Platz zu landen. Jetzt war es in der vergangenen Saison ein Unentschieden von Borussia Dortmund Mitte Februar gegen den Buxtehude SV, damals Tabellenletzter, als Tabellenführer, das dafür gesorgt hat, dass der BVB am Ende nicht Erster nach der Hauptrunde war und in der Finalserie nicht das Heimrecht hatte. Ich glaube aber, Blomberg hat so viel Selbstvertrauen gezogen aus diesem Meistertitel und jetzt auch aus dem Titel im Supercup, dass ich denen zutraue, den Titel tatsächlich nochmal zu verteidigen. Und Nicole Roth wird durch die Schwangerschaft von Melanie Veit ja jetzt noch mehr Spielzeit bekommen. Ich glaube, dass sie eh die beste Torhüterin in diesem Kader war und auch ist. Und dass sie eine sehr gute Saison spielen wird, so wie sie das im Supercup schon angedeutet hat. Und vielleicht auch die Torhüterin der Saison in der Bundesliga wird. Und vielleicht dann sie tatsächlich der Schlüssel ist zu einer zweiten deutschen Meisterschaft in Blomberg.
Auszuschließen wäre es nicht. Ist ja jetzt so, dass auch ihr Ehemann Dominiko Ebner wieder deutlich näher ist. Ebner ja jetzt Torwart bei TBV Lippe. Das sind jetzt 20 Minuten. Da ist es nicht mehr ganz so weit bis nach Leipzig. Also von daher, das kann natürlich auch nochmal ein Faktor sein. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, die HSG, glaube ich, wird es in diesem Jahr wieder machen. Ich glaube, wie gesagt, der Kader ist einfach ist zusammengeblieben, haben mit Steffen Beck einen sehr, sehr guten Trainer, besitzt dann die Qualität, klar, das wird mit Sicherheit, glaube ich, mit diesem ganzen Mittwoch-Samstag-Spiel nicht ganz so einfach für die Mannschaft werden, da wird es schon mit Sicherheit vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen holpern, sage ich es mal so, gerade wenn es auch vielleicht lange Auswärtsfahrten dann gibt, dann auch da Blomberg, wenn die jetzt mal nach Metzingen müssen, das ist auch nicht mal eben so gemacht. Da bist du auch mal locker 5 Stunden im Bus unterwegs, 6 wahrscheinlich sogar eher. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das hinbekommen werden, diese Doppelbelastung. Aber ich glaube, Richtung Ende der Saison, wenn dann die Playoffs sind und sie dann da reinkommen und dann auch vielleicht noch wirklich als Erste das Heimrecht haben in der Finalserie, dann kann das ein ganz, ganz großes Faustpfand sein, dass sie am Ende sich den Titel holen. Vielleicht wird das Finale wieder Dortmund gegen die HSG werden. Aber vielleicht gibt's ja eine Überraschung. Mal gucken. Also wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, es ist vieles, vieles möglich. Klar, natürlich Dortmund und Blomberg drohen ein bisschen über den beiden Teams. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, die Handballsaison der Frauen wird sehr, sehr spannend werden. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht in die Hallen, schaut euch Handball der Frauen an bei Sport Europe TV. Bei Dein läuft's ja auch dann auch wieder mit. Also von daher, nutzt die Möglichkeit. Ich glaube, das wird es ganz, ganz viele enge, tolle Spiele einfach geben. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ich werde auf jeden Fall mal nach Göppingen fahren. Es ist nicht so weit weg. Göppingen ist sowieso der Verein, der es schafft, Männer- und Frauenhandball so zu pushen, dass beide erste Liga spielen. Auch viele Zuschauer kommen. Ich glaube, letztes Jahr hat es im Schnitt über 2000, was natürlich ein riesen Faustpfand auch nochmal einfach ist. Ich finde, die Halle sowieso ist für Göppingen dafür perfekt gemacht, ist nicht zu groß. Und von daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Und ich glaube, Sascha, dir geht's nicht anders. Es geht endlich los, Samstag.
Ja, es geht endlich los. Ich werde nicht nach Göppingen fahren, weil das wirklich wieder, also es hat ja eine lange Saison gemacht, ein wilder Ritt ist. Da ist man echt lange unterwegs. Aber ich freue mich auch extrem jetzt, dass es wieder losgeht. Und dass es ja für die Champions-League-Mannschaften direkt mit einer englischen Woche losgeht. Ne? Die spielen nächsten Mittwoch dann schon wieder. Und dann eben Champions-League-Debüt. Und dann sehen wir die besten Spielerinnen der Welt, Woche für Woche. Das liebe ich einfach. Und ja, es wird eine interessante Saison. Ich glaube halt, dass nur der Thüringer AC in der Lage sein wird, da ein Wort mitzureden bei den beiden Spitzenteams, wenn es um Kampf um die Meisterschaft geht. Und ich glaube, dass wir einen ganz neuen Aufsteiger sehen werden in die Bundesliga. Da ist mein Tipp aktuell der Bergische AC, die sich mit Marie Michalczyk natürlich sehr prominent auch verstärkt haben, die in der Vorbereitung einen guten Eindruck gemacht haben. Die könnten die Mannschaft werden, die in der zweiten Liga dann den Ton angibt. Bei den Füchsen Berlin gibt es ja Probleme auf der Torhüterposition mit der Verletzung von Ludwig. Und dann haben wir noch eine andere Schlüsselspielerin, ist mir der Name gerade entfallen, die sich das Kreuzband gerissen hat. Nürtingen darf nicht aufsteigen, sonst wären sie wahrscheinlich der erste Kandidat. Aber die haben halt nicht die entsprechende Halle. Also deswegen sehe ich den Bergischen AC da als Aufsteiger. Und mal gucken, ob das so passiert, wie ich es vorhersage. Also meine Tipps, Blomberg und der BHC. Und ja, der Thüringer AC, der kann K.O.-Spiele. Das wäre mein Tipp als Pokalsieger. Ich muss natürlich zum Abschluss, wenn ich Gast bin, auch eine Frage stellen dürfen. Wer sind denn deine Tipps?
Also Meistertipps natürlich. Auf jeden Fall bin ich auch bei der HSG, auf jeden Fall. Ich glaube, was mein Überraschungsteam vielleicht sein könnte, ist Neckarsulm. Ich finde das, was Thomas Seitz dort aufgebaut hat und jetzt mit der Vertragsverlängerung bis 29, hat Hand und Fuß. Ich glaube, da haben sie wieder Ruhe reinbekommen, nachdem es ja auch da dann nach dem Trainerwechsel noch ein bisschen unruhig gewesen ist und nicht alles so einwandfrei gelaufen ist, wo man lange auch um die Abstiegs kämpfen musste und sich jetzt mal so ein bisschen um mich freigeschwommen hat, auch viele Prozesse ein bisschen geändert hat. Ich glaube, dass man da auf einem guten Weg ist. Und wenn ich in die zweite Liga schaue, würde es mich natürlich freuen für Michalczyk. Ich meine, es ist super, dass sie wieder spielen kann. Da war ja lange, lange raus, also wirklich richtig lange, dass sie jetzt wieder mal den Ball in die Hand nehmen darf nach fast 2-jähriger Pause. Das ist schon echt sehr, sehr schön. Das freut mich sehr für sie, dass sie da wieder Vollgas zeigen kann. Und ich würde es im BHC, es wäre auf jeden Fall spannend, wenn es der Club jetzt, sage ich mal so, auch der Frauenclub vom BHC knapp schaffen würde. Mich würde es aber, ich glaube, in der zweiten Liga tue ich mich schwer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vielleicht macht es auch die Füchse Berlin. Ich glaube, das kann wirklich wieder so ein ganz enges Punkterennen am Ende werden, wer sich am Ende dann dort durchsetzt. Aber ich würde so gefühlt, ich glaube, Bob Hanning will diesen Aufstieg unbedingt und der macht da es irgendwie möglich. Ich frage mich nicht wie, aber ich glaube, er will das unbedingt dieses Jahr schaffen, nachdem es letztes Jahr in der Relegation nicht geklappt hat.
Ja, solange er sich da nicht selber an die Seitenlinie stellt, glaube ich.
Das will ich ihm auch noch zutrauen.
Ja, das weiß ich nicht, aber also seine Expertise ist ja unbestritten. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist nochmal was anderes, eine Frauenmannschaft zu führen. Und dementsprechend, ja, durch die Verletzungssituation in Berlin, wir haben ja mit Tara Sieg jetzt eine Torhüterin nachverpflichtet, die ja im Pokal auch schon gespielt hat, glaube ich, könnte es da ein bisschen eng werden. Und der BHC ist zumindest aktuell mein Kandidat Nummer eins. Und ich glaube, dass der BHC, die Füchse und Nürtingen auf jeden Fall die drei Mannschaften sein werden, die am Ende die ersten drei Plätze belegen. Ich glaube, so können wir uns auf jeden Fall
festlegen. So können wir uns auf einen definitiv, ja, genau. Gut, dann danke ich dir erstmal, Sascha, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit jetzt knapp eine Stunde mit uns über Frauenhandball zu sprechen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir es tun, weil es mir auch in der Vorbereitung aufgefallen, es gibt leider auch bei unseren bekannten Handballformaten ist der Frauenhandball zwar irgendwie präsent, aber nicht in dieser Ausführlichkeit mit einer Saisonvorschau, mit einem Saisonvorschauheft, wie es jetzt bei den Männern beispielsweise der Fall ist. Und ich glaube, dass wir das auch mal einfach mal gut ist, das einfach mal so zu nutzen, einfach mal drüber zu sprechen, was sind so die wichtigsten Themen, die wir jetzt in der kommenden Saison einfach anstehen haben und worauf wir uns einfach freuen können. Und dann schauen können, wer wie überrascht, wie wichtig die Heimspiele werden und ja, mit wie viel Freude wir einfach dieses Spiel sehen können, weil die sehr, sehr spannend alle sein können, genau.
Ja, so sieht's aus. Sehr viel Spannung und nochmal, ich freue mich total drauf und habe jetzt schon auch wieder Lust, am Mikrofon zu sitzen, um dann bei Dein die Champions League der Frauen zu kommentieren. European League haben wir sogar die Qualifikation jetzt mit dabei. Metzing gegen Valcea, total interessant. Mit Julia Maithoff, eine deutsche Spielerin bei Valcea dabei und sehr viel internationale Qualität. Also es gibt viel tollen Handball zu gucken in der neuen Saison bei den Frauen und darauf freue ich mich sehr.
Genau. Und deswegen unbedingt einschalten. Hört natürlich auch gerne, folgt Sascha natürlich gerne auf seinen Kanälen, folgt auch seinem Podcast. Sascha macht da wirklich sehr, sehr gute Arbeit seit sehr vielen Jahren. Das kann ich nur als positive Feedback ihm zurückgeben. Es macht immer sehr, sehr viel Spaß, ihm dort zuzuhören. Und dann hören wir uns natürlich demnächst natürlich auch wieder hier bei Anwurf. Wir werden natürlich auch eine Männervorschau machen. Da sind wir auch noch mit dabei. Dem unser ursprünglicher Plan leider nicht ganz funktioniert hat, gucken wir, dass wir natürlich auch möglichst schnell das hinbekommen, dass ihr zumindest zum Wochenende hin entsprechend eure Vorschau habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in den Tagen wieder hier bei Anwurf am Handball Talk auf Sport 1.